In der vergangenen Woche hat sich die aktuelle Ringvorlesung an der Universität Göttingen mit dem Thema globale Aufklärung befasst. In dieser Woche wird es weniger weltumspannend, sondern vielmehr regional. Unter dem Titel Lokale Aufklärung informierte gestern Dr. Martin Giel von der Universität Göttingen. Die Aufzeichnung des Vortrags hören Sie heute im Stadtradio.
Danke, Hans, für die Einleitung. Ich grüße Sie. Der Vortrag wird am Anfang ein bisschen allgemein sein. Kleines bisschen geht dann aber dann doch relativ rasch ins Konkrete und endet natürlich in Auental. Magere 200 Fundstellen, das meiste über Krankheitssymptome oder Militär, spuckte Google zu lokale Aufklärung aus. Das ist so viel, wie Sie mit etwas Glück bei Eingaben wie Pritzelki oder Zietzelf erhalten. Ich war beunruhigt und irgendwie erleichtert. Die lokale Aufklärung steckt zwischen den Algorithmen fest. Dabei ist lokale Aufklärung doch genau das, was das Netz jetzt betreibt, bis in den Milchvorrat unserer vernetzten Kühlschränke hinein. Think globally, act locally. Der nun fast exakt 100 Jahre alte Slogan der Moderne hat sich irgendwie verkehrt, wenigstens zugespitzt. Das Netz agiert lokal und saugt das, was wir zu irgendwas denken, auf wie alles, was zu Information gemacht werden kann. Ein Denke universal und handle vor Ort hätte schon der Slogan der Aufklärung sein können. Wäre der Aufklärung das Universale nicht ohnehin ebenso selbstverständlich und vorgegeben gewesen wie das Lokale? Es ging mit religiösem Magengrollen immer ums Ganze, mit dem Wahren und Guten im Gepäck. Um Vernunft, die Enzyklopädie des Wissens, um Freiheit, Gleichheit, Menschenrecht. Es ging dabei um Nutzen, Verbesserung, Vervollkommnung. Ubiquitär im Lokalen des Überall. Alles Sammeln, Pflanzen, Tiere ebenso wie die alten und neuen Veröffentlichungen und Beobachtungen jeglicher Art, es kategorisieren und in Ordnung bringen, war die Wissens- und Wissenschaftsidee der Zeit. Die Dinge sollten Namen und Adresse erhalten. Die Aufklärung verortete das Lokale damit und hat es ihren bipolaren Wertungsrastern unterstellt. Die Wissensinventare der lokalen Welt füllten sich und das Althergebrachte wurde gegen Neuerung, Zivilisiertheit gegen Barbarei, schön gegen hässlich, Provinz gegen Zentrum gestellt. Das ist nicht das Werk einiger hundert Philosophen und mitredender Literaten gewesen. Und es erfolgte nicht ein für alle Mal. Tausende von Theologen, Ärzten, Juristen, Staatsbediensteten, Lehrern und Professoren betrieben das Geschäft der Aufklärung, informierten sich in Millionen von Briefen, veröffentlichten Hunderttausende von Abhandlungen, trugen Neuigkeiten in die Welt und waren gierig, Neues zu lesen. 1790 sind 1200 Zeitschriften und Zeitungen auf dem deutschen Markt. Allein in Hamburg waren im 17. und 18. Jahrhundert 1000 Periodika veröffentlicht worden. Für die Gelehrten und Oberschichten zunächst und dann immer mehr für jeder Mann und jede Frau schließlich auch. Gewiss ist, Aufklärung war ein gigantisches Organisationsunternehmen, das Information von überall ins Lokale brachte und aus dem Lokalen ins Netz, das aus den Naturgeschichten vor Ort, aus den Moosen der Alpen, den Käfern Lüneburgs, dem Klima Stockholms, dem Vergleich und der Analyse von Materialien und Geschöpfen aller Art, allgemeine Taxonomien und so Naturwissenschaften machte, das mit Tausenden von Aufklärungsclubs und gemeinnützigen Gesellschaften den Aufbau lokaler Verfassung, das Schul-, Hospital- und Armenwesen und die jeweilige Kommunalverwaltung öffentlich machte und wechselseitig verglich. Ein Organisationsbetrieb, der jedem Ding sagte, was es war, wie es war, wozu es nützlich war und ob es gut war dabei. Aufklärung bedeutete, das Lokale ins Universale und Globale bringen und darüber zu diskutieren. Aufklärung bedeutete nicht, allenfalls intentional und auch das nur zum Teil, den Austritt des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. Sicher, Kants Definition, der größte Werbekuh eines Philosophen in philosophischer Sache überhaupt, hatte auf die generelle Frage, was ist Aufklärung, prinzipiell geantwortet. Aber die Antwort war politisch, im Rahmen einer Berliner Debatte von politischer Brisanz erfolgt. Ein Jurist und ein aufgeklärter Theologe hatten sich über Ehe, Religion und Staat gestritten. Die Ehe müsse staatlich und der Staat so zum allumfassenden Vernunftsort geheiligt werden, sagte der Jurist. Keineswegs, sagte der Theologe, Kanzel und Kirche wären von je die wichtigsten Stützen des Staates wie der Moral gewesen. Und was ist Aufklärung? Der Austritt des Menschen aus selbstverschuldeter Unmündigkeit warf Kant nun ein und schimpfte über Faulheit und Feigheit. Nein, nicht der Beamten, Theologen oder der Philosophie, sondern der trägen Mündigkeitspatienten und befahl dann denen, die es dennoch zum Selbstdenken brachten, dieses doch bitte abends am Schreibtisch in imaginierter Aufklärungsweltgesellschaft zu artikulieren, untertags aber als Juristen, geistliche Lehrer und Räte das zu vertreten, was der jeweilige Dienstherr ihnen anbefohlen hatte. Fast meint man, Kant habe hier eigentlich schon das Think globally, act locally erfunden und es sei auch bei ihm schon nicht ohne Verschwurbelung abgegangen. Einer, der Unmündigkeit selbst verschuldet hat, also in seiner Wahl bereits mündig und entscheidungsfähig ist, soll die Unmündigkeit veranlassen, um entscheidungsfähig zu werden. Das ist zwar nun eher Rumpelphilosophie, aber doch eine zeitpolitisch stringent säkulare Umformung der pietistischen Grundidee des neuen Adam, die den Protestantismus seit Johann Arndt zu Beginn des 17. Jahrhunderts umgetrieben hatte. Frömmigkeit sei der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Sündhaftigkeit, hatte es geheißen. Die Kantische Aufklärung ist Wiedergeburt. Er hatte sein Vage zu denken als oberste Prämisse an die Stelle und als Erfüllung des protestantischen Vage, fromm zu sein, gesetzt. Während er dabei alle praktische Verantwortung für Aufklärung bei den Unmündigen einerseits, andererseits beim Staat und der Religion beließ, blieb die Aufklärung über die Aufklärung, jedoch als Nachtmützenaufklärung der Philosophie vorbehalten. Nun war Aufklärung als Frage nach der wahren, schönen und guten, weltverbessernden Vernunft nicht erst mit dem Berliner Theologen und Kant eine Prinzipienfrage geworden. Aber in den 1780er Jahren, der Zeit der Revolutionen und der Reaktion, ist Aufklärung mit dem politischen Hier, dem Denken dort, arbeitsteilig von etwas wesentlich Praktischen, Organisatorischen, Lokalen zur Aufklärung der Aufklärung erhoben und damit auf die Rhetorik des Denkens mit Tiefsinn und Ideologie begrenzt worden. Zuvor war die Aufklärung allumfassend, das heißt praktisch und lokal. Und die Frage, was ist Aufklärung, erstaunlich einfach und eindeutig zu beantworten gewesen. Zu Tausenden finden sich Aufsätze wie neue Tiere, deren Naturgeschichte noch nähere Aufklärung bedarf. Historische Aufklärungen über den Zustand in Schweden. Die Bestimmung des Vaterlandes Homers zur Aufklärung seiner dichterischen Manie. Der Göttinger Juraprofessor Johann Heinrich Selchow hat sein rechtsgeschichtliches Journal Aufsätzen gewidmet, welche zur Aufklärung der Staats- und Privatverfassung der deutschen Reichsländer und ihrer Geschichte etwas beitragen können. Der Göttinger Orientalist Johann David Michaelis definierte Philologie als Aufklärung der Überbleibsel einer Sprache. Ein Text verdiene wegen seiner Schönheit und Dunkelheit gewiss noch weitere Aufklärungen. Mit größtem Vergnügen gibt er einem Kollegen aufklärerische Nachricht von den Sabäern. Aufklärung meint nicht nur auch, sondern in einem ganz fundamentalen und profanen Sinn Kenntnis von allem bekommen, was noch dunkel und unbekannt ist. Damit sind nicht nur die Fakten selbst, sondern damit ist auch der Zusammenhang der Fakten gemeint. Man habe die Aufmerksamkeit auf Elektrizität, Atmosphäre und andere Wechselwirkungen zu richten, wandte sich der Geburtsarzt Osiander an seine Kollegen. Wenn wir einen Nexus zwischen Mondwechsel und Zeugung entdecken und in Hinsicht auf Geschlechterzeugung einige Aufklärung erhalten wollen. Viererlei spielte zusammen, wenn das 18. Jahrhundert derart von Aufklärung spricht. Vollständige Kenntnis, Publizität, Evidenz und System. Zitat: Chemie in einer solchen alles aufklärenden Ordnung wäre die eigentliche Wissenschaft, sagte Erxleben, zum Zerlegen der Stoffe in ihre Einzelteile und der nachfolgenden systematischen Analyse von Verbindungsmöglichkeiten. Hat man etwas publik gemacht, seine Eigenschaften in der Diskussion evident werden lassen und die Sache im System untergebracht, gewinnt die vernunftgemäße Ordnung hinzu, worum auch immer es sich handelt. In diesem Sinn hat man von aufgeklärter Wissenschaft, aufgeklärten, der evidenzoffenen Theologen und aufgeklärten Territorien gesprochen, die ein modernes Buchwesen mit guten Bildungseinrichtungen und einer effizienten Verwaltung verbanden. Kurz, Aufklärung war Organisation des Wissens zu vernünftiger Organisation der Welt. Dass Aufklärung, lokale Aufklärung war den Aufklärern dabei bewusst. Und wenn nicht, haben sie doch notwendig so betrieben, wie die göttingischen Gelehrten anzeigen. Unsere führende deutsche gelehrte Zeitung, die mit dem Anspruch, über sämtliche Neuerscheinungen der Welt, gelehrten Welt zu informieren, die Bücher nicht nach Titel oder Fach geordnet, sondern als Herkunftsortsnachrichten bespricht. Circa 200 derartige Organe haben im zumeist wöchentlichen Rhythmus vermutlich mehrere Millionen, gewiss Hunderttausende lokaler Buchanzeigen im 18. Jahrhundert durch die gelehrte Welt gepumpt. Petersburg, Neapel, Leipzig, Berlin, Tübingen, Landshut im 69. Stück 1786. Insgesamt sind es um die 50.000 in den göttingischen gelehrten Anzeigen bis 1800 gewesen. Die gelehrten Zeitschriften verknüpften lokales Buchwesen, lokale Bibliotheken und den lokalen gelehrten Diskurs. Sie dokumentierten dabei Aufklärung nicht nur, sie setzten sie wesentlich mit in Gang und verliehen ihr Permanenz. Indem sie das öffentlich Gemachte aus Petersburg, Neapel, Leipzig und so fort extrahierten und in den allgemeinen Wissensdiskurs integrierten, wurde lokale Gelehrsamkeit ein einheitliches, allen Teilhabern zugängliches, zusammenhängendes Ding, die Wissenschaft. Derartige Systembildung ist kaum zu überschätzen. Etwas wird lokal in Form gebracht, verkettet und dabei nach allgemeinen Mustern formatiert, sodass ein Netz entsteht, in dem Kommunikation und Interaktion zu fließen beginnen. Ein Netz, in dem Kommunikation kommuniziert, wie die Systemtheorie sagt. Dass so Kohärenz, Funktion, Grenzen, Verfahren, interne Verständigung und Stabilität erhält. Moderne Liniennetzpläne wie dieser von Karlsruhe sind geradezu praktische Ikonen hierfür. Orte werden Knoten. Das Lokale wird technischen Formanforderungen folgend integriert, passt sich ein, tauscht Zugänglichkeit gegen Teilhabe und gewährt Funktionalität in der Zirkulation der derart generierten Ökonomie. Unser Internet ist nur das letzte Beispiel davon. Diplomatie, Finanzwesen, Ostindiengesellschaften. Es war nicht die Aufklärung, die diese interagierenden, Pflege und Progression erfordernden, auf anderen Netzen beruhenden Netze geschaffen hat. Dass Aufklärung Modernität hervorbrachte, ist also eine Chimäre. Aber der Aufklärungsdiskurs surfte auf dem Modernen und Neuen, machte es diskutiert, organisierte Organisation, drängte sich nach vorn. Mein Beispiel für die lokale globale Netzwerkaufklärung ist, nein, nicht Paris, London oder Göttingen, sondern das Eichsfeld und Duderstadt. Ursprünglich war Duderstadt nicht als Illustration einer zentralen These zur Aufklärung, sondern nur als geisteswissenschaftliches Experiment mit Lokalkolorit gedacht, weil, hoffentlich sind nicht allzu viele Eichsfelder hier, nicht einmal zugereiste Göttinger das katholische Eichsfeld für sehr aufklärerisch halten und ich keine Ahnung vom Eichsfeld hatte. Ich gab also Duderstadt und Aufklärung in den Computer ein und bekam Johann Michael Jagemann, den Mainzer Hof- und Staatskalender, Wolfs politische Geschichte des Eichsfeld von 1793 und den obligatorischen Goethe zurück. Johann Michael Jagemann war Physikus auf dem Untereichsfeld, zu Duderstadt und Bruder des literarisch hochumtriebigen Italien-Spezialisten Christian Josef Jagemann, den seine Aufklärungskarriere vom Studienregenten des Augustinerordens und Beichtvaters beim toskanischen Großherzog Pietro Leopoldo in Florenz zum Weltpriester und Direktor des Erfurter Gymnasiums und dann weiter zum Bibliothekar, Hofrat und protestantisch konvertierten Italienischlehrers Anna Amalias und Herders in Weimar führte. Goethe fragte Jagemann nach der Herkunft des Wortes Dilettante. Jagemann übertrug Hermann und Dorothea ins Italienische. Johann Michael Jagemann wiederum hatte die Beschreibung des Großherzogtums Toskana seines Italienbruders für Büschings vielbändige Standarderdbeschreibung übersetzt, Christian Josef damit in Deutschland bekannt gemacht und seinerseits mit einer Arbeit De Nostrum et Tuscorum Medicina promoviert. Das Eichsfeld gehörte zu Kurmainz, und so findet sich Jagemann im kurmainzischen Staatskalender von 1784 wie Duderstadt im Postlinienplan dort. Täglich wurden in Mainz die Reichslinien über Frankfurt, Nürnberg, Passau, Wien, Pressburg, Ungarn sowie über Amberg, Pilsen, Prag, die schwäbisch-bayerische Linie über Stuttgart, Lindau, Augsburg, München, Salzburg bedient, zweimal wöchentlich die italienische über Innsbruck, Bozen, Mailand, Florenz, Rom, Neapel, viermal die Schweizer ins Piemont und die ganze Schweiz. Täglich die französische über Straßburg, Paris, Marseille, mehrmals die Woche die Hunsrücker, Mosel, Vogtländer, Westfälische, Sauerländer und Westwälder Linie, viermal die sächsische, täglich die österreichischen Niederlanden. Über Aachen und nach Brüssel, dreimal Holland, über Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, zweimal die englische Linie nach London, ganz England, Schottland und Irland und viermal die Woche die nordische Linie über Duderstadt, Heiligenstadt, das ganze Eichsfeld, Göttingen, Lüneburg, Bremen, Kopenhagen und Stockholm. Dabei hat es im 18. Jahrhundert im Eichsfeld zunächst noch stark geholpert mit dem Anschluss an die neue Aufklärungswelt. Eine Postkutsche zwischen Göttingen und Duderstadt war mangels Ausnutzung eingegangen und, obwohl das Eichsfeld eine ansehnliche Liste von Gelehrten aufzuweisen habe, Juristen etwa und Professoren seien doch wenig Mediziner darunter, weil erst 1730 ein Landphysikus bestallt werden konnte, wie Wolf in seiner Eichsfelder Landesbeschreibung schrieb, die dem Mainzer aufgeklärten Reformer, dem katholischen Erzbischof Karl Theodor von Dalberg gewidmet ist und wie alle derartigen Landesbeschreibungen das, was es gegeben hatte, gab und fehlte, sorgfältig listete und somit als eine Art Aufklärungsbrevier diente. Seit Mitte der 1770er Jahre war es bergauf gegangen. Die vormalige Landesaufsicht vor Ort in Form einer Art Ein-Mann-Verwaltung wurde zu einer Behörde mit eigener Schulabteilung ausgebaut. In Heiligenstadt eine Druckerei und ein Intelligenzblatt, wo eine lokale Zeitung etabliert. Nun habe es jedes Jahr neue, vortreffliche Landesverordnungen gegeben, Armenwesen, Witwenkasse, Chausseebau. Bereits zuvor hatten Fortschritt und Weltgeschichte das karge Eichsfeld überzogen. Allerdings weniger mit Büchern, sondern zunächst mit Kartoffeln und Mergeldüngung im Zuge von Agrarreformen sowie mit wollverarbeitender Bruttoindustrie, an der an die 20% der Eichsfelder beteiligt waren. So dann im Rahmen des Siebenjährigen Krieges Ende der 1750er, Anfang der 1760er Jahre mit erst französischen, dann preußischen, dann wieder französischen Truppen, die das Land ausplünderten. Inflation und Missernten, eine Hungerkrise und in ihrem Schlepptau eine Fleckfieberepidemie folgten. Unser Johann Michael Jagemann hat sie 1772 in seinem circa anno 1770 usque ad 1772 Liber Epidemiorum beschrieben, wie sein Obereichsfelder Amtskollege Franz Jakob Arendt, der in Göttingen studiert hatte und 1773 seine Abhandlung über die Krankheiten unter dem Volke bei Wandenhoek publizierte. Beide beschreiben das Eichsfeld, den Boden, die Armut, die Bevölkerung in einer Art medizinischer Landesbeschreibung. Und dann natürlich die unheimliche Epidemie. Das Unwohlsein, Fieber, Nasenbluten, stinkenden Apen, die zeitgenössisch als Faulfieber oder Hungertyphus bezeichnet worden sind. Über 6000 Erkranker und dann über 1000 Toten weist Arendt für das obere Eichsfeld aus. Jagemann und Arendt zogen die Verbindung zum Hunger und setzten der Epidemie medizinische Aufklärung, das heißt die Organisation des Übels, entgegen. Arendt schreibt, wie die Kranken täglich versorgt werden sollten, und Jagemann druckt am Ende seiner Schilderung 4 Mustertabellen für die Verwaltung einerseits und die Ärzte andererseits ab, in die die Nummer und der Name des Kranken, sein Alter, Krankheitsbeginn, Symptome, das Holz, Öl, Brot und die Suppe, die er erhält, Rekonvaleszenz respektive Tod, eingetragen sind. Arendts und Jagemanns Abhandlungen wanderten in die literarische Aufklärungsmaschine. Nicht weniger als 58 Texte zu Epidemien in den Jahren von 1772 bis 1775 weist eine zeitgenössische medizinische Bibliografie nach. Arendts und Jagemanns Beschreibungen sind darunter. Noch am Ende des 19. Jahrhunderts hat sie dann der berühmte in Gesundheits- und Kommunalpolitik hoch engagierte Berliner Mediziner Rudolf Virchow zitiert. Duderstadt und das Eichsfeld waren im 18. Jahrhundert Knoten des Aufklärungsnetzes und seiner Subnetze geworden. 1772 bis 75. Diesen Jahren war Georg Forster mit Captain Cook auf Weltumsegelung unterwegs, den Südpazifik zu erforschen. Forsters Reisebericht ist zum Klassiker der interkulturellen Weltaufklärung geworden. Nachricht vom Besuch auf Tahiti, Nachricht von unserem Aufenthalt auf Malicolo, Nachricht von unserem Besuch auf Tanna. Es genügt, die selbstverständlich naheliegende Gliederung von Forsters Reiseerzählung zu lesen, um sich zu überzeugen, dass sich die Welt nur lokal aufklären lässt. Springt man bei der Lektüre nicht sofort zu den Begegnungen mit den fremden Menschen vor Ort, fallen einem wiederkehrende Muster der Annäherung ins Auge. Cook feuert die Kanonen ab. Die Aufklärung über die Macht ist das Erste. Nun wartet man auf Kanus, wartet, ob die Bevölkerung feindlich gesinnt ist oder freundlich und Austausch will. Der Austausch folgt dann im Handel und Gabentausch. Äxte und Nägel gegen Lebensmittel, Kulturgut und auch Sex. Ist die Machtfrage geklärt, erfolgt somit der Austausch der einheimischen und mitgebrachten Ökonomien. Das Geschehen spielt sich um die und auf den beiden Forschungsschiffen dabei. Dort, wo die eigentlich Fremden und Gäste zu Hause und Hausherren sind, und die Eingeborenen zu Fremden und Gästen wären. Die Ortserfassung erfolgt. Geografische Lage, Klima, Landschaft, Berge, Fauna, Flora, Bodenbeschaffenheit, Bevölkerung. Forster liefert Landesbeschreibung, wie sie Büsching-Wolf und die beiden Jagemanns betreiben. Im Mittelpunkt des Reiseberichts stehen die Ereignisse vor Ort und mit ihnen die Beschreibung der Einwohnerschaft. Armselige Landwirtschaft, Hüttenkleidung, jedes für sich ein Maßstab der Grade der Zivilisation, schreibt Forster, über die Leute auf Tanna. An sich, anstatt sich fleißig zu baden, wie die Tahitier und ihre Nachbarn tun, bemalen sie sich lieber mit allerhand Schminken und werden dadurch unreinlich. Aber neben allen diesen Mängeln zeigen sie doch jetzt schon die Anlagen und Vorboten zu einer höheren Verfeinerung ganz deutlich. So, die Kochkunst der Frauen. Das Wohlgefallen daran würde wohl zu stärkeren Schritten zur Vervollkommnung in Ackerbau, Manufakturen und Künsten, auch zur Verfeinerung der Sitten führen. Die Staatsverfassung sei im gegenwärtigen Zustand der Nation noch sehr unvollkommen. Es gebe Tapfergeit, aber auch Misstrauen und Rachsucht. Viele kleine Parteien bestimmten die Regierungsform. Die Einwohner seien von ernsthafterer Gemütsart als die Wilden anderer Inseln. Gastfreiheit und allgemeine Menschenliebe könne man ihnen nicht absprechen. Auch behandelten sie die Frauenspersonen bereits mit dem Sanftmut wie die Einwohner auf Tahiti. Gerade der Vollkommenheit, Maß der Zivilisation, Verfeinerung der Sitten, Staatsverfassung, Regierungsform, Nation, Manufakturen, Gemütsart, Sanftmut, Menschenliebe, die Einwohner Tannas werden mit den europäischen aufklärerischen Strukturbegriffen, Werte und Wertungsmuster nach europäischen Gesellschaftskategorien vermessen und observiert. Aber wie anders hätte Forster, der sich wie wenig Reiseschriftsteller der Zeit bemühte, unvoreingenommen zu sein, fremde Kulturen beschreiben können, wenn nicht mit der zeitgenössischen Begrifflichkeit und Sprache. Vielleicht würde der Umgang mit uns Europäern Nutzen gestiftet und das Wachstum der Sittlichkeit befördert haben, schreibt er, hätte man nicht einen Einwohner aus nichtigem Grund erschossen. Und er schließt seinen Tanner-Bericht mit einer Notiz. Die Leute dort würden europäische Waren noch nicht schätzen. Aber die Dauerhaftigkeit der ausgeteilten Nägel und Äxte würde sie vermutlich geneigt machen, bei der nächsten Anwesenheit eines europäischen Schiffes allerhand Lebensmittel dafür herzugeben. Beschrieben hatte Tanna lokale Statur gewonnen und war zum Knoten im europäischen Zivilisationsplan geworden. Forster publizierte seinen Reisebericht 1777 auf Englisch, 1778 und 80 auf Deutsch. 1781 ging der Berliner Verleger Friedrich Nicolai, ein Freund Mendelssohns und Lessings, der seit 1765 die Allgemeine Deutsche Bibliothek herausbrachte, die es auf mehrere 10.000 Rezensionen, mehrerer hundert Rezensenten in mehreren hundert Bänden brachte, mit seinem ältesten Sohn auf Reisen von Berlin über Thüringen, Franken nach Wien, über Bayern, Württemberg in die Schweiz. 1783 erscheint der erste Band seiner Beschreibung davon, 1787 der achte, vier weitere Folgen bis 1796 nach. Das beschränkt mobile, bilderarme, informationshungrige Publikum war gespannt auf den mit jeder neuen Reiseerzählung erneuerten Blick in die Welt. Aufenthalt in Jena, Aufenthalt in Bamberg, Aufenthalt in Erlangen. Nicolai gliedert, natürlich möchte man sagen, wie Forster, und er verkauft seinen Bericht als Aufklärungsexpedition. Mehrfach spricht er von Eingeborenen. Für die lokalen Sitten habe er sich interessiert, aber dann doch ganz besonders auch für Menschen mit außerordentlichen Gemütsgaben. Tatsächlich besucht er, wie man hinzufügen darf, die Lehrer, Professoren, Gebildeten vor Ort. Reisen brauche Planung, Manufakturen, Gemäldesammlungen, Naturalien, Kabinette ohne Vorkenntnisse zu besehen, sei komplett nutzlos. Er freilich habe sich von seinem Sohn die nötigen Informationen zusammenstellen lassen und so genau gewusst, wer und was in jeder Zeit, in welcher Reihenfolge, in angemessener Zeit zu besuchen und zu besichtigen gewesen sei. Sobald ich in eine Stadt gekommen bin, schreibt er, ist gleich meine erste Frage nach den vorhandenen Beschreibungen, Grundrissen, Prospekten, Zeitungen, Intelligenzblättern, Totenlisten und allerhand die Stadt betreffenden Blättern, Anzeigen, Taxen und so weiter gewesen. Er habe auf seiner Reise eine kleine Bibliothek davon zusammengebracht. Aufklärung baut derart auf Aufklärung auf. Von Coburg berichtet Nikolai die Lage der Stadt, die Einwohnerzahl, die Geburten- und Sterbestatistik, die Manufakturen und Gewerbe. Er geht kurz auf die Kirchen, das Rathaus, Hospital, das Waisenhaus, das Stadtschloss und die Verwaltungseinrichtungen des Fürstentums Sachsen-Coburg ein, die Institutionen also und ihre Gebäude in der Stadt und beschreibt dann ausführlich die Coburger Wissenskultur. Die Aalsche Buchhandlung, das Intelligenzblatt, lang das Gymnasium, die Bibliotheken im Gymnasium, Rathaus und Kanzleigebäude. Nikolai gebraucht dieses Muster nicht nur in Coburg, sondern in Jena, Bamberg und Erlangen natürlich auch. Spiegel- und Strumpfmanufakturen, Instrumentenmacher, Intelligenzblatt, politische Zeitung, gelehrte Zeitung, 5 Buchdruckereien, 2 Buchhandlungen, Universität, Bibliothek, Armenanstalten. Nicht, dass nicht auch Nikolai wie Forster über Lokalkolorit und örtliche Sittlichkeit der Einwohner berichtete, über das verlässlichere, gut ausgebildete Handwerk im protestantischen Erlangen, über das dafür bessere, aber opulente Essen im katholischen Bamberg, wo den Mädchen vor lauter abergläubischen Getue angeblich vorwitzige und etwas dümmliche Nasen gewachsen seien. Während jedoch Forster von Insel zu Insel segelt und Kultur als Funktion der Natur beschreibt, reist Nikolai von Stadt zu Stadt und registriert die Funktionalität des Artifiziellen, genauer die Organisation aufklärerisch institutionalisierter Stadtökonomie. Während es bei Forster zentral um die Einwohnerbeschreibungen geht, sind sie bei Nikolai Mittel, die Stadtorganisation zu bewerten. Man sieht es schon, wenn man die Illustrationen der Kuxenreise mit denen Nikolais vergleicht. Während Forster mit Waffen und Handarbeiten Kultur bietet, die aus Natur hervorgegangen ist und Soziales damit anthropologisiert, ethnologisiert und letztlich musealisiert, bietet Nikolai Erfahrungstechnologie, Stadtplan, Entfernungsmesser und den Reisefüller, den man praktisch selbst in der Tasche tragen kann. Nikolais Reißbrettaufklärung ist ein funktional gedachtes Organisationsgeschehen, das auf wissensanwendende Institutionen und deren Zusammenspiel fokussiert. Nikolai reagiert auf das, was er vorfindet, wenn er im Umsichgreifen der untereinander verschränkten, wissensvermittelnden und lebensgestaltenden Einrichtungen den Siegeszug der Aufklärung sieht. Über Göttingen mit seiner Universität, Bibliothek, dem Botanischen Garten, Anatomischen Theater, Observatorium, später auch Chemischen Laboratorium, den Hospitälern und Anhangeinrichtungen wie den Reitstall Fechtboden und die 7 Buchhandlungen, 6 Buchdruckereien, 16 Buchbindereien 1794, muss man in diesem Zusammenhang erst gar nicht reden. Nehmen wir Mannheim. Die Planstadt war im Dreißigjährigen Krieg als Festungsstadt gegründet worden. 1720 machte sie der katholische Pfälzer Kurfürst Karl Philipp zur Residenz. Sein Nachfolger Karl Theodor baute sie zum Musen- und Wissenschaftssitz einer aufgeklärt absolutistischen Landesherrschaft aus. Mozart gibt Konzerte dort, Stücke von Voltaire, später Schillers Räuber werden aufgeführt. Zeichnungsakademie, die Komponistenschule im Umkreis der Hofkapelle, die die Entwicklung der Sinfonie vorantreibt, naturhistorische Kabinette 1761, die Pfälzer Wissenschaftsakademie, die Sternwarte, eine meteorologische Gesellschaft, die zum ersten Mal europaweite Messungen mit standardisierten Instrumenten initiiert, eine Ingenieur-, eine militärchirurgische, eine Hebammen-, eine Krankenwärterschule, Hospitäler-, Bibliothek-, Hofdruckerei, Intelligenzblatt, gelehrter Journal, eine deutsche Gesellschaft. 1776 bringt Johann Jakob Hemmer, der Direktor des physikalischen Kabinetts und spätere Leiter der Meteorologischen Gesellschaft, einen Blitzableiter an, 4 Jahre bevor das Lichtenberg in Göttingen tut. Der Plan Mannheims mit seinen Regierungs-, Bildungs- und Wissensmedizin- und Kultureinrichtungen gleicht in der alten, wehrhaften Stadtschale geradezu einem Querschnitt durch Schädel und Hirn. Die Stadt Mannheim wie Göttingen wird mit der Informations-, Wissens- und Kulturzirkulation quer durch ihre Institutionen zum Aufklärungsorgan. Die Menschen leben in ihm. Dies führt zu meinem letzten Punkt. Wie ermündigt man sich, wenn man lokal im globalen Liniennetz der Aufklärung sitzt, wenn man, um meinen Versuchsaufbau zu spezifizieren, zwar von Aufklärung umgeben ist, aber sozial und geografisch nicht zu ihr gehört? Wie? Die Schlossgartenbahn im Karlsruher Netzplan, die zwar inmitten der Linien liegt und ihnen überall nahe kommt, aber keinen Knoten mit ihnen teilt. Mein Mündigkeitsexperiment hat 2 Protagonisten. Eine historische und eine literarische Figur. Die Baden-Durlacher Markgräfin Caroline Luise, in deren Stadtschloss heute die Gartenbank reist, und Jean-Pauls fröhliches Schulmeisterlein Wutz. 1 Jahrhundert nach Mannheim wurde Karlsruhe ebenfalls als Planstadt errichtet, allerdings nicht als Festung, sondern mit seiner strahlenförmigen Anlage rund um das Schloss als architektonische Inkarnation einer aufgeklärt absolutistischen Residenz. Die aus dem ebenfalls lutherischen Haus Hessen-Darmstadt kommende Caroline Luise wird dort Herder, Voltaire, Klopstock, Wieland, Goethe und Lavater empfangen, der die Badener Minerva etwas abschässig Vielwisserin und Vielfragerin nennt. Tatsächlich hatte sie eine enorme und grundaufgeklärte aufklärerische Schulbildung mit bis zu 52 Unterrichtsstunden pro Woche, nicht nur in Poesie, Religion und Französisch, sondern auch in Lateingeschichte, Mathematik und Jura nach den Lehrbüchern Pufendorfs, Gottscheds und Wolfs und auch denen der Göttinger Professoren Köhler und Schmaus erhalten. Ihre Bibliothek umfasste über 3000 Bände, darunter Titel Voltaires und Rousseaus. Systematisch hat sie Kunstbücher und Kataloge gesammelt, gehörte sie doch zu den führenden Amatrices, den Damen von Stand, die der Malerei frönten, und zu den bedeutenden Kunstsammlerinnen der Zeit. Sie hat das eine wie das andere systematisch betrieben. Ihr Mallehrer war neben dem Hofmaler Josef Melling der renommierte Genfer Pastellmaler Jean-Étienne Lyotard, und ihre Kunstfertigkeit war beträchtlich im Kopieren anerkannter Meister. Die standesgemäß war, galt doch die Kunst selbst als Nachahmung der privilegierten und privilegierenden Natur. Besonders interessant ist ihre systematisch erworbene Kunstsammlung zwischen aufgeklärten Kunstdiskurs und höfischer Sammelpraxis, wie der ihr gewidmete baden-württembergische Landesausstellungsband titelt. Caroline Luise war nicht nur qua Kunstbücher, Journal- und Auktionskataloge, sondern auch über Agenten wie die Kunst- und Kunstmarktexperten Johann Heinrich Ebert und Johann Georg Wille in Paris und Holland vor Ort über den Kunstmarkt informiert. Ab 1760 wandte sie sich verstärkt der Naturaliensammlung zu, besonders der Botanik. Der Schlossgarten soll nach Linné klassifiziert neu geordnet werden. Sie verfolgt den Plan, alle bis dahin bekannten Pflanzenarten nach Linnéscher Benennung in ca. 10.000 Einzelabbildungen stechen zu lassen. Ein Porträt Linnés hing in ihrem Arbeitszimmer. Linné hat eine Kastanienart nach ihr benannt. Caroline Luise ist ein perfektes Beispiel der Verschmelzung und notwendigen Adaption aufklärerischer Wissensgestaltung und höfischer Lebenswelt. Und noch ein perfekteres der Grenzen davon. Der Pflanzenkatalog ist in Anfängen stecken geblieben. Realisiert hingegen wurde das eigenwillig höfisch-aufklärerische Insektenporzellan, das mit Käfern, Heuschrecken, Fliegen, deren Ordnungsvertreter unter dem Kuchen krabbeln lässt. Was Caroline Luise als Meistersammlerin anbelangt, so ist ihr Kunstkabinett erlesen, aber konventionell, mit zwei Ausnahmen. Einem Selbstbild Rembrandts von 1665 und Van Dycks Bild der Schwägerin Peter Paul Rubens Susanna Fourmont mit Tochter. Das Rembrandt-Bild ersteigerte freilich Ehlert, ohne Auftrag der Fürstin. Der Van Dyck wurde nach wenigen Jahren weiterverkauft und gehört nun zum höchsten Bedauern in Karlsruhe der National Gallery of Art in Washington. Sei es, dass die Bildgröße nicht recht ins Kabinett passte, sei es, dass das Bild einer aufgestiegenen Bürgerin nicht in die bildliche Adelspräsentation Caroline Luises passte, genauso wenig wie die direkte Künstlerverehrung qua Kunst eines Rembrandt-Porträts. Caroline Luise konnte den Schritt von der aufgeklärten Fürstin zur aufklärerischen Leistungsverehrung nicht gehen. Ein wenig aufgeklärt bürgerlicher Spott ist der bei aller Bildung und Kunstfertigkeit, ist so bei aller Bildung und Kunstfertigkeit der hochadligen Dilettantin gewiss. Das glatte Gegenteil der Fürstin ist mein Schulmeisterlein Wutz, sozial wie lokal. Als Dorfschullehrer im abgeschiedenen Auental verkörpert Wutz die gesamte Aufklärung dort. Jean-Paul hat die 1793 veröffentlichte Geschichte eine Art Idylle genannt. Sie lässt sich als literarisches Experiment zu Kants Mündigkeit lesen. Denn niemand könnte mehr eigenes Denken wagen als Wutz. Weil er keinen Zugriff auf Bücher hat und kein Geld, schreibt sich Wutz die Bücher einfach selbst. Und dies auf neuesten Stand. Er lässt sich von Friedrich Nicolai dazu die wichtigsten Titel im Messkatalog anstreichen, wie es mit ironischen Blinzeln auf dem Berliner Literaturpapst heißt. So sind also Wutzens Tage mit Selbstaufklärung gefüllt. Er schreibt sich seine Kantsche Kritik der reinen Vernunft, seine Schillerschen Räuber, seine Forstersche Reisebeschreibung. Das sei einfach, denn woher anders als aus dem eigenen Kopf hätten alle Reisebeschreiber ihre Wahrnehmungen geschöpft? Er kritzelt seinen Klopstockschen Messias, der als hermetisch galt, einfach mit derart undeutlicher Handschrift, dass er ihn selber nicht mehr zu lesen vermag. Er zieht an seinem Gesicht herum und bringt das dann als seine lavatische Physiognomie aufs Papier. Die werthischen Leiden werden von ihm zu werthischen Freuden gemacht. Denn im Mittelpunkt von Wutz' Mündigkeit steht Fröhlichkeit. Die Fröhlichkeit in Auental und Wutz mitten in ihm und ihr. Wenn er aufsteht, freut er sich aufs Frühstück. Nach dem Frühstück aufs Mittagessen. Gibt es Knödel, hebt er sich einen fürs Abendessen auf. Hat er einen schweren Tag, freut er sich auf den Abend, wenn er ins warme Bett gehen kann. Ich komme damit zum Schluss. Global denken, lokal handeln, heißt es. Real funktioniert das natürlich nicht. Weil man mit dem globalen Denken und lokalen Handeln, lokal zu denken und global zu handeln beginnt, wie Caroline Luise, die in und mit dem europäischen Netzwerken der Kunst- und Naturgeschichte agiert und sich dabei ebenso eigenwillig wie standesgemäß den Kopf darüber zerbricht, wie sie das alles in ihr Schloss integriert, Oder auch wie unser Schulmeisterlein Wutz, der selbst in Auental nicht umhinkommt, der neuesten Weltaufklärung beständig hinterherzuschreiben, seine Leiden damit aber mit aller Kraft zu lokalen Freuden umdenkt. Zusammengefasst: Mündigkeit ist, wie man sich im unablässigen Auf- und Aufklärungsfortschritt globaler Organisation lokal organisiert. Zwar ist Aufklärung im emphatischen Vernunft, Schönheit und Moral vereinigenden Sinn des 18. Jahrhunderts historisch unabänderlich vorbei, sie hat uns aber mit Menschlichkeit, Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit historische Hauptrechnungen überlassen, die offen geblieben sind und bleiben, solange Menschen noch mehr sind als Computer-Anhangorgane. Eigentliche Aufklärung werde demnach der Austritt der Organisation aus wie auch immer verursachter Unmenschlichkeit. Dankeschön.
Lokale Aufklärung, so der Titel der gestrigen Vorlesung von Dr. Martin Gierl von der Universität Göttingen. Auch in der kommenden Woche hören Sie wieder einen Vortrag im Rahmen der aktuellen öffentlichen Ringvorlesung. Thema ist dann Aufklärung 2.0. Als Referent informiert Sie dann Professor Dr. Hajo Krömer von der Universitätsmedizin Göttingen. Beginn der Vorlesung ist am Dienstag um 18.15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz. Einen Tag später hören Sie ab 12 Uhr die Aufzeichnung bei uns im Programm.